SWR 2 Treffpunkt Klassik. Extra.
Heute mit Kerstin Gewel am Mikrofon. Ich freue mich über meinen Studiogast. Er gilt unbestritten als Wegbereiter der modernen Posaune. Er hat weltweit die erste Aufnahme für Posaune und Orchester eingespielt. Und man kann sagen, er hat die Posaune eigentlich auf das Konzertpodium gebracht. Herzlich willkommen, Herr Professor Armin Rosin.
Freue mich.
Herr Rosin, können Sie sich noch erinnern, was auf dieser ersten CD war?
Aber natürlich. Es kam zu der Produktion der ersten Schallplatte dadurch, dass ich in einem Studio ein modernes Posaunenkonzert, das der Komponist Werner Haider für mich geschrieben hat und das bei den Dürerfestjahren 1970 uraufgeführt wurde, produziert wurde. Und da sagt der Produzent, also er hätte sowas noch nie gehört, was ich da auf der Posaune für Dinge mache. Aber man kann die neue Musik nicht verkaufen. Wenn ich mal etwas hätte, was man loswerden kann, was die Leute kaufen, dann würde er gerne mit mir eine Langspielplatte machen. Es war damals noch eine Langspielplatte. Und so kam es dazu, dass ich die klassischen, also eigentlich romantischen Konzerte, aber die jeder Posaunist kennt, die heute teilweise noch bei allen Probespielen in den deutschsprachigen Raum verlangt werden, nämlich von dem Konzertmeister des Gewandhausorchesters unter Mendelssohn, Ferdinand David, Ernst Sachse, Friedebald Gräfe und Eugen Reiche. Diese vier Konzerte konnte ich damals aufnehmen und die haben doch einen ganz schönen Einfluss ausgeübt auf die Posaunenwelt, wie ich mit Stolz, wenn ich jetzt zurückblicke, sagen darf.
Das ist alles schon eine Weile her. Wir müssen dazu sagen, Sie haben im Februar dieses Jahres Ihren 75. Geburtstag gefeiert. Und wir wollen mal ein bisschen zurück an Ihre Anfänge. Also in Ihrer Biografie steht, Sie haben nicht nur Posaune studiert, Sie haben auch Musikwissenschaft studiert, Dirigieren und Gesang. Wo ist der Schwerpunkt am Anfang gewesen? War es klar, dass Sie gleich Posaunist werden wollen?
Als ich 5 Jahre alt war, musste ich Geige spielen, wie meine Brüder auch. Habe dann 10 Jahre Geigenunterricht gehabt, habe danach Klavier spielen dürfen. Oder müssen, wie man will. Das war so ein bisschen der väterliche Einfluss. Mein Vater war Musiker und wusste, was wichtig ist. Und erst dann, mit 13, 14 Jahren, durfte ich Posaune blasen. Da mein Vater ein hervorragender Posaunist war, Schüler von Alschowski, hat in Leipzig studiert und hat diese ganze Musikalität aufgesaugt dort, beziehungsweise mitgebracht als Egerländer, hat mich das sehr beeindruckt und ich wollte das machen, was mein Vater so gut gemacht hat. Und deshalb bin ich dann Posaunist geworden.
Mhm. Denn Posaune erlernt man doch erst etwas später. Es geht, glaube ich, nicht so. Mit 5, 6 Jahren ist es untypisch, dass ein kleiner Junge Posaune lernt, oder?
Heute nicht mehr und es war auch früher nicht so. Sebastian Wirtung hat im 15. Jahrhundert geschrieben, die rechte oder allgemein oder gemeine Posaune kann ein Knab von 6 Jahren ohne Schwierigkeit traktieren. Also es ist ein gesundes Instrument, man hat eine natürliche Haltung. Man muss nicht wie bei der Geige sich krummlegen, entgegen der normalen Bewegung das Instrument halten. Es ist sehr natürlich und auch die Atmung ist eigentlich gesund. Insofern könnte, wie der Sebastian Wirtung damals schon geschrieben hat, ein Halbwüchsiger das schon anfangen. Mein Vater meinte natürlich aus anderen Gründen, dass ich nicht mit der Posaune anfangen darf, weil er mein Gehör schulen wollte. Das geht mit der Geige am besten. Und meine Musikalität auch schulen wollte. Und dann war es für mich natürlich, nachdem ich das auf der Geige gelernt hatte, ein leichtes innerhalb von einem halben Jahr, das alles auf die Posaune, die ja schon etwas schwieriger ist am Anfang, zu übertragen. Aber ich wusste, was ich wollte, hatte eine Vorstellung und ich habe so lange geübt, bis ich das geschafft habe.
Nun haben Sie uns für die heutige Sendung eine ganz interessante Musikauswahl mitgebracht. Wir werden Posaune natürlich hören in ganz vielen verschiedenen Facetten und Farben. Aber beginnen wollen wir mit einem Musikwunsch von Ihnen, mit Antonín Dvořák und der Hussiten-Ouvertüre. Wieso Dvořák?
Ich bin ein gebürtiger Egerländer, also ein Böhme, ein Deutsch-Böhme. Und wir haben alle eine Beziehung zu dieser Musik, die in dem Raum entstanden ist, also die slawische Musik. Und wenn ich Smetana oder Dvořák oder Janáček höre, das geht mir direkt in die Seele.
Ja, mit diesen böhmischen Klängen hat unsere Sendung begonnen. Treffpunkt Klassik Extra. Das waren die Hussiten, dramatische Ouvertüre für Orchester Opus 67 von Antonín Dvořák. Mein Studiogast heute ist der Posaunist Armin Rosin. Wir haben schon ein bisschen über Ihre Anfänge gesprochen und mit 21 Jahren schon wurden Sie Solo-Posaunist der Bamberger Symphoniker. Das ist ziemlich zeitig.
Ja, ich hatte Glück. Mein Vater hat gesagt, deine Jugend kannst du vergessen, du kannst das alles als Musiker später nachholen. Du musst schauen, dass du so jung wie möglich in ein möglichst gutes Orchester kommst. Dann hast du ein gutes Leben.
Jugend vergessen, meinte er damit nur üben von früh bis spät?
Ja, und eigentlich ja.
Aber Sie haben Ihr Leben schon noch ein bisschen genossen nebenbei,
ach,
oder?
Muss ich sagen, eigentlich erst später und tue es heute noch. Also zum Beispiel, ich habe im Studentenheim in München gewohnt, da ist das ganze Studentenheim aufs Oktoberfest gegangen. Ich nicht, denn da war das Klavier dann frei und ich konnte Klavier üben. Ja, ganz von alleine kommt es nicht, nur die Begabung macht das nicht, dass man weiterkommt, ne?
Dann sind Sie 1968 zum Radiosinfonieorchester Stuttgart gekommen, auch als Soloposaunist. Und insgesamt, wenn man jetzt so Ihre Karriere als Posaunist im Orchester betrachtet, waren das insgesamt 22 Jahre. Und dann haben Sie eine Professur in Stuttgart bekommen.
Ja, so ist es.
Und zwar nicht nur für Posaune, sondern auch für Kammermusik, oder?
Ich wollte immer Musik gestalten. Wenn ich das kurz erzählen darf, ich habe zum Beispiel eine Einladung bekommen, was für jeden Musiker, Orchestermusiker ganz wichtig ist, in Bayreuth im Festspielorchester mitzuspielen, aber gleichzeitig eine Einladung, einen dreiwöchigen Kammermusikkurs auf Schloss Weikersheim zu machen. Ich habe Schloss Weikersheim vorgezogen, weil da konnte ich Musik gestalten. Das hat mich total erfüllt, mit jungen, strebsamen Studenten und jungen Musikern zu arbeiten. Das war immer mein Ziel.
Kammermusik ist ja auch ganz wichtig, wenn man Kammermusik spielt mit anderen, um auch als Orchestermusiker gut zu sein. Können Sie sich noch erinnern, welche Dirigenten Sie hatten im Radiosymphonieorchester Stuttgart? Oder welche waren Ihnen am liebsten? Also ich weiß, dass Sergio Celibidache war dabei.
Da kann man gleich anfangen mit Sergio Celibidache, der großen Wert auf Kammermusik gelegt hat. Ich hatte dann bei ihm Unterricht und er hat mich aufgefordert, aus den Blechbläsern ein Ensemble zu gründen und hat gesagt, wenn ihr zusammen musiziert, könnt ihr viel besser auch euch gegenseitig korrigieren. Und das hat uns auch sehr geholfen.
Wer war noch dabei an Dirigenten? Sonneville Mariner?
Ja, also der war der Letzte. Carlos Gleiber, den wir sehr geliebt haben. Dann kam oft Karl Böhm. John Barbirolli war auch ein bedeutender englischer Dirigent. George Scholti.
Ich glaube, Sie haben in Ihren Anfängen noch Hans Müller-Krey ein Jahr erlebt. Ja. Wenn Sie 1968 gekommen sind, er ist ja dann plötzlich ganz unerwartet für alle 1969 gestorben. Also den haben Sie noch miterlebt.
Den habe ich miterlebt. Das war ein sehr flinker Rundfunkdirigent. Er hat immer dirigiert mit der rechten Hand. Die linke hat er ähnlich wie Richard Strauss immer irgendwo hingesteckt. Er brauchte das nicht. Und die Aufnahmen waren immer viel schneller fertig als bei anderen Dirigenten. War auch ein netter Mensch. Sehr angenehm in Erinnerung.
Wenn man sich mal anschaut, was Ihre Aufnahmen betrifft, also da ist alles dabei, von klassischer Musik über zeitgenössische Musik. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Ja, das ist Mozart.
Ja.
Und zwar, das ist eine Aufnahme mit Ihnen und eigentlich ein Fagottkonzert. Sie haben es bearbeitet.
Ja, also es war so, ich dirigiere ja gelegentlich und da hatte ich dieses Konzert mit einem italienischen ausgezeichneten Fagott-Solisten aufgeführt. Und am nächsten Tag war ich in meinem Studio, wo ich geübt habe, und habe so aus dem Gedächtnis diesen wunderbaren zweiten Satz gespielt, vor mich hingespielt. Da kam ein Junge aus der Schule und ging durch mein Studio durch und sagt zu mir, naja, diesen Satz, den kriegst du ja leicht hin, aber die Ecksätze, das ist auf der Posaune unmöglich. Und da habe ich mir gedacht, na, ich wäre nicht auf den Gedanken gekommen, die Ecksätze zu spielen.
Wir müssen noch dazu sagen, das ist das B-Dur-Konzert.
Das B-Dur-Konzert, ja. Aber nachdem er mich provoziert hat, habe ich so lange geübt, bis ich die beiden Ecksätze auch spielen konnte. Ich habe es dann erstmal mit Orgel in der Kirche gespielt und dann mit Orchestern und schließlich haben wir es aufgenommen. Und das können wir jetzt hören.
Ja, und Bearbeitung heißt 1:1 auf die Posaune übertragen oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, relativ 1:1 übertragen. Ein paar Kleinigkeiten musste ich ändern in der Oktavlage oder so etwas. Aber bei den Ecksätzen, zum Beispiel die großen Sprünge, da habe ich so lange geübt, bis das ging.
Wir hören aber jetzt kein Exzess, sondern Sie haben sich den langsamen Satz, das Andante, gewünscht. Sie haben überhaupt eine Vorliebe für langsame Sätze. Das Gesangliche, oder?
Ja, das Gesangliche ist halt für mich ganz wichtig. Der tiefe Ausdruck, der in den langsamen Sätzen möglich ist, das ist für mich Musik.
Thank you.
Das war der zweite Satz Andante, eigentlich vom Konzert in B-Dur für Fagott und Orchester, von meinem Studiogast Armin Rosin, bearbeitet für Posaune und Orchester. Das Ganze im Original von Wolfgang Amadeus Mozart. Und vor diesem Musikausschnitt, Herr Rosin, sprachen wir über die langen Linien, die man hier so wunderbar gehört hat. Dieses fast gebundene auf der Posaune, das hat mich sehr beeindruckt, dass es nicht abgesetzt ist. Es klang wie eine große Linie. Ich habe Sie gar nicht atmen gehört.
Ja, also das muss man natürlich so machen wie ein Sänger. Bei einem Sänger, wenn man das Atmen hört, das ist nicht schön. Und ich hatte gute Lehrer. Vieles für meine Atemtechnik, die mich ja heute noch blasen lässt, verdanke ich dem Willi Domgraf Fassbender, meinem Gesangslehrer. Er hat mich ganz gründlich auf diese Techniken hingewiesen und sie mit mir eingeübt, nämlich die sogenannte Stütze. Und damit kann man große Phrasen spielen, wenn man sie im Kopf hat. Wenn man sie nicht im Kopf hat, spielt man sie trotz der Atmung nicht. Und das war immer mein Ziel, Sängern nachzueifern, die das wunderbar gemacht haben. Es gab ja und gibt immer wieder hervorragende Sänger. Einer meiner großen Favoriten ist Fritz Wunderlich, den ich zutiefst verehre und versuche, den Schmelz, den er in der Stimme hat, einigermaßen auf die Posaune zu übertragen. Und er singt, dass es einem zu Herzen geht. Er kann seine Gefühle ausdrücken. Man hat oft das Gefühl, dass er selbst den Text und alles, was er singt, zutiefst mitempfindet. Und das hat mich immer begeistert, wenn ich Fritz Wunderlich gehört habe.
Wären Sie auch gerne Sänger geworden?
Nein, mein Lehrer wollte mich zum Sänger machen. Aber ich war damals schon Soloposaunist der Bamberger Symphoniker. Ich habe eigentlich Gesangsstunden nur genommen, weil ich gerne Dirigent werden wollte. Und dazu fand ich, ist es wichtig, ein Streichinstrument zu spielen, ein Blasinstrument, ein Schlagzeug. Bei mir war das Klavier das Schlagzeug. Da habe ich es nicht sehr weit gebracht drauf. Und die menschliche Stimme zu singen. Und deshalb bin ich zu diesem hervorragenden Gesangspädagogen und selbst hervorragenden Sänger gegangen. Und er wollte mich unbedingt zum Sänger machen. Ich wollte nicht. Ich hatte von anderen auch negative Dinge über die Karriere eines Sängers gehört. Und es ist so, wenn man im Orchester seine Stimme gut spielt, zur Zufriedenheit des Dirigenten hat man ein ruhiges Leben. Das habe ich damals noch geschätzt, später habe ich es nie haben wollen. Ich wollte kein ruhiges Leben. Aber als der mich, ich bin eigentlich Bariton, als er mich bis zum hohen S hochgetrimmt hat, habe ich Schmerzen gehabt und habe dann das Studium abgebrochen.
Sie sprachen gerade von Fritz Wunderlich, ja, den Sie sehr verehren, und Sie haben uns auch ein Musikbeispiel mitgebracht. Da hören wir jetzt hinein, ein Lied von Franz Schubert, das Wandern.
Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Vom Wasser haben wir es gelernt, vom Wasser. Vom Wasser haben wir es gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, ist stets auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das sehen wir auf den Rädern ab, den Rädern. Das sehen wir auf den Rädern ab, den Rädern. Die gar nicht gerne stille stehen, die sich mein Tag nicht müde drehen. Die Räder, die Räder, die Räder, die Räder. Steine, selbst so schwer sie sind, die Steine. Die Steine, selbst so schwer sie sind, die Steine. Sie tanzen mit den Montern rein und wollen gar noch schneller sein. Die Steine, die Steine, die Steine, die Steine. O wandern, wandern, meine Lust, o wandern. Wandern, wandern, meine Lust, o wandern. Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehen. Und wandern, wandern, und wandern.
Ja, das war das Lied Das Wandern aus Der schönen Müllerin von Franz Schubert. Armin Rosin, wir sprachen über das Singen. Wir haben hier ganz wunderbar gehört, wie natürlich das kommt. Fritz Wunderlich hat das Lied gesungen. Begleitet wurde er von seinem Pianisten Hubert Giesen. Viele Aufnahmen haben wir davon. Und jetzt kommen wir mal dazu, dass es viele Komponisten gab, die für Sie extra komponiert haben. Und da gibt es einen, das ist Isang Yun. Den haben Sie natürlich persönlich kennengelernt. Und er wollte für Sie eigentlich etwas für Posaune und Kammerorchester schreiben. Aber Sie wollten doch die menschliche Stimme noch dazu haben. Erzählen Sie mal, wie es dazu kam.
Ich war 2-3 Mal eingeladen, eine Uraufführung bei den Donaueschinger Festspielen zu interpretieren. Und jedes Mal kam Isan Yun nach der Aufführung zu mir und sagt, ich muss unbedingt etwas für Sie schreiben. Und dann sagte ich, ja, das wäre schön. Aber er hat es nicht getan. Dann kam er beim 3. Mal und sagte, also, ich schreibe Ihnen was für Posaune und Kammerorchester. Und da habe ich ihm gesagt, Herr Yun, Sie können so gut mit der menschlichen Stimme umgehen. Sie wissen, wie man da schreiben kann. Schreiben Sie doch etwas für Chor und Soloposaune. Und das hat er dann auch getan. Und wir hatten dann das Glück, dass wir hier in Stuttgart einen wunderbaren Chor haben, den Herr Professor Kurz geleitet hat. Und mit denen habe ich das uraufgeführt. Ich glaube, es war beim Musikfest damals, im Stuttgarter Musikfest in der Stiftskirche. Und dann haben wir es ein paar Mal im Ausland, also in Dänemark, erinnere ich mich, nur ein paar Mal aufgeführt. Es ist immer eine große Herausforderung für mich gewesen, denn das Stück ist nicht nur für die menschliche Stimme sehr schwer, sondern auch für die Soloposaune. Meiner Meinung nach in der traditionellen Technik das Schwierigste, was ich gespielt habe.
Der Chor ist der Württembergische Kammerchor Stuttgart und wir haben hier eine Aufnahme von 1986 unter Dieter Kurz. Das ganze Stück heißt Der Herr ist mein Hirte, Kantate für Chor mit Soloposaune, so der richtige Titel. Und es ist 18 Minuten 28 Sekunden lang und wir haben uns überlegt, wir spielen mal einen Ausschnitt von Anfang an, circa 10 Minuten. Wollen Sie ein bisschen beschreiben, was da auf uns zukommt?
Also er wechselt Posaune mit Chor, dann lässt er die Posaune in den Chor hineinspielen. Die Posaune hat ja eine Charakteristik, die der menschlichen Stimme sehr ähnlich ist. Drum hat man ja früher auch schon Posaunen in den Kapellen gehabt, wo also gesungen wurde und Tenöre waren immer ein Mangel. Anstelle der Tenöre, die gefehlt haben, haben oft schon seit dem Mittelalter und seit dem 14. Jahrhundert vor allem dann Posaunen mitgewirkt. Und das hat Isan Yun sehr geschickt gemacht. Er setzt die Posaune ab durch Verwendung von verschiedenen Dämpfern, die nicht nur dämpfen, sondern den Klang der Posaune verändern durch Herausfiltern von bestimmten Frequenzen. Also ich finde diese Komposition gelungen, wie er die Klänge in der Posaune teilweise durch die Dämpfe verändert und sie dann aber von der jeweiligen Chorstimme übernehmen lässt. Das ist also ganz wunderbar gemacht. Und überhaupt der musikalische Ausdruck von diesem Text, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, das finde ich wunderbar.
Der Text ist aus dem Alten Testament und teilweise von Nelly Sachs, eine Kombination.
Sie hat ein paar Texte dazu geschrieben. Isan Yun war mit ihr befreundet. Und sie schätzen sich gegenseitig sehr. Und das ist der Grund, warum er diesen Text genommen hat, der auch wunderbar dazu passt.
Der Herr ist mein Hirte. In diese Kantate hören wir jetzt hinein. Und wir schleichen uns nach circa 10 Minuten langsam hinaus. Musik
Thank you.
Das war ein Ausschnitt aus der Kantate für Chor und Soloposaune »Der Herr ist mein Hirte« von dem koreanischen Komponisten Isang Yun. Soloposaune hat Armin Rosin gespielt, er ist heute mein Studiogast und dieses Stück hat Isang Yun für Sie komponiert. Und gesungen hat der Württembergische Kammerchor Stuttgart und das Ganze unter der Leitung von Dieter Kurz. Wir haben uns gerade unterhalten über die Partitur, was wir eben gehört haben. Das ist ja ganz normal ausnotiert. Also jeder Ton ist ausnotiert. Da gibt es keine Experimente, keinen Spielraum für Sie als Posaunist.
Die Klänge waren nur etwas durch die Dämpfer, was ich ja vorhin schon gesagt habe, etwas verändert. Aber die Notation ist ganz traditionell und die Technik, das Stück zu spielen auf der Posaune, ist auch eine ganz traditionelle. Es gibt natürlich im letzten Jahrhundert einen gewaltigen Fortschritt in der Posaunenspielweise. Also bereits 1968 hat Luciano Berio ein tolles Stück geschrieben, wo man mit der traditionellen Notation nicht auskäme. Das ist mehr grafisch notiert, allerdings auch alles festgelegt. Also nicht Piano und Forte, sondern eine Dynamik von 1 bis 6. Und die Tonhöhe ist auch genau festgelegt. Und im zweiten Teil dieses Stücks will der Komponist ein Klangkontinuum haben. Um das herzustellen, darf der Posaunist nicht einatmen, ohne ein Geräusch zu machen, beziehungsweise nicht ein Geräusch, sondern einen vorbestimmten, ganz genau festgelegten Ton durch Einatmen zu singen. Das ist recht schwierig, da musste man schon ganz schön üben. Also ich denke zurück an die Zeit, wo ich angefangen habe, 1968, 69, dieses Stück zu üben. Da ist mir oft der Schweiß runtergeronnen, gerade mit diesem Einatmen, weil es soll ja möglichst in der gleichen Lautstärke sein wie der an und für sich viel lautere Posaunenton. Und dann hat man noch einen Dämpfer, einen Plunger, mit dem man sehr schnell dynamische Veränderungen machen kann. Und das hat der Komponist auch genau gewusst, wie man das behandelt. Und wie gesagt, also die Notation ist ganz anders und die Technik des Spielens ist auch ganz avantgardistisch gewesen zu dieser Zeit.
Sie sprechen gerade von der Sequenza Nummer 5 von Luciano Berio. Und nur um das mal musikalisch zu demonstrieren, was Sie eben gesagt haben, wollen wir 2 Minuten in diese Sequenza Nummer 5 hineinhören.
Das wäre schön. Thank you.
Das war also ein kleiner Ausschnitt aus der Sequenza Nummer 5 von Luciano Berio. Armin Rosin hat die Solo-Posaune gespielt. Sagen Sie, Herr Rosin, zum Schluss, das war ja hochinteressant. War das zweistimmig? Für mich klang es sogar noch mehrstimmig. Wie geht denn das auf der Posaune?
Also die Technik ist eigentlich nicht neu, obwohl Luciano Berio das besonders angewendet hat, indem er die zweite Stimme mit der ersten Stimme konkurrieren lässt. Karl Maria von Weber hat in seinem Concertino für Horn in der Kadenz bereits das Horn mehrstimmig spielen lassen. Die Technik ist die, dass man bläst und gleichzeitig einen anderen dazu passenden Ton singt. In der neuen Musik wollte man natürlich keine schönen Akkorde haben, sondern man wollte das Kämpfen der einzelnen Stimmen gegeneinander, die in ein gegenseitiges Spannungsverhältnis bringen. Und das ist ja mit diesen Mini-Intervallen, diese Schwebungen zu erreichen. Das ist aber auch genau vorgeschrieben in genauer Tonhöhe. Ich habe es gesagt, dass man das, die zweite Stimme dazu singen bzw. hineinschreien muss, denn der Posaunenton ist ja lauter als die menschliche Stimme normalerweise, zumal man ja spielt und dann nur eine kleine Öffnung hat im Mundstück, um den Ton hineinzuschreien, sage ich mal. Die traditionelle Art, nämlich mit Konsonanten zu arbeiten, hat ganz wunderbar ein Kollege aus der Jazzmusik populär gemacht, nämlich Albert Mangelsdorf, der das ganz großartig gekonnt hat und rhythmisiert hat und hat ganz allein, stundenlang alleine spielen können und die Zuhörer haben sich nie gelangweilt. Da bewundere ich ihn sehr, was er da geleistet hat.
Aber Sie sind nicht nur der klassische Posaunist, das weiß ich. Sie waren auch in Richtung Jazz unterwegs. Also Sie sind sehr vielseitig, Sie können auch improvisieren. Wir haben am Abschluss unserer Sendung noch ein Musikbeispiel, ein kleines Bonbon, das heben wir uns jetzt noch auf. Aber Sie haben auch in Clubs gespielt.
Natürlich. Ich habe mein Studium selbst verdienen müssen und da war natürlich die Jazzmusik und Tanzmusik ein ideales Betätigungsfeld, denn das hat man gebraucht und hat auch relativ schnell ein bisschen Geld verdienen können. Dadurch habe ich natürlich auch die Bekanntschaft mit dem gerade erwähnten Albert Mangelsdorf gemacht. Die Liebe zur Jazzmusik war von Anfang an da. Ich habe es nicht nur getan, um mein Studium zu finanzieren, sondern auch mit Freude, auch heute noch, höre ich gerne die großen Jazzmusiker und bewundere sie, weil das eine ganz andere Art zu musizieren ist. Ich habe, als ich das Probespiel bei den Bamberger Symphonikern bestanden hatte, danach noch eine Tournee mit dem Rundfunk-Tanzorchester des Bayerischen Rundfunks gemacht und war 3 Wochen unterwegs in allen möglichen Clubs. Neben mir saß ein Schwarzamerikaner, früher hat man Neger gesagt, der ein unglaublicher Jatzer war. Ich habe von den Kollegen dort so viel gelernt, wie in 3 Semestern Hochschule nicht.
Wir sprachen schon darüber, dass Komponisten für Sie eigene Werke geschrieben haben. Und da gibt es auch eine langjährige Verbindung zu einem niederländischen, zu einem holländischen Komponisten, das ist Jan Kutzier. Und er hat Ihre Karriere wesentlich beeinflusst, kann man das so sagen?
Ja, das kann man sagen. Denn als ich meine Probezeit bei den Bamberger Symphonikern beendet hatte, hat mich der Orchestervorstand vorgeschlagen für eine Aufnahme der Ballade von Frank Martin für den Bayerischen Rundfunk. Und Kutzier war damals der erste Kapellmeister des Rundfunksymphonieorchesters. Der Chef war Eugen Jochum. Die beiden hatten eine gute Beziehung zueinander, denn Kutzier hatte dem Eugen Jochum, der unter den Nazi als praktizierender Katholik immer mehr Schwierigkeiten bekam, den Weg geebnet zum Konzertgebauorchester, wo er dann sein Assistent war. Und später haben sie dann zusammen in München gearbeitet. Der Jan Kutzier hat sehr viele Aufnahmen mit den Bamberger Symphonikern dirigiert für den Bayerischen Rundfunk. Und so kam ich in den Genuss, dass ich unter seiner Leitung dieses wunderbare Stück interpretieren konnte, das dann auch meine Karriere wesentlich beeinflusst hatte. Denn die Aufnahme hat zufälligerweise der Komponist Frank Martin im Autoradio während seines Urlaubs in Bayern gehört und sich dann erkundigt, wer das war. Und so kamen wir zusammen. Er hat dann später von mir also ein Tonband verlangt und hat diese Interpretation als mustergültig erklärt und mich überall hin empfohlen. Und das brauchte ich, diese Empfehlung, als unbekannter Orchestermusiker mit so einem unbekannten Instrument, denn das war die Posaune damals. Und ich bin ihm da sehr dankbar. Er hat mich auch öfter engagieren lassen, wenn er selbst eingeladen war, unter der Überschrift Komponisten dirigieren eigene Werke, mit ihm zu musizieren.
Wir hören aber jetzt von Jan Kutzier aus seinem Concertino Opus 91 den dritten Satz, ein Rondo Allegro con Fuoco, und zwar mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim unter Wladislaw Czarnecki. Übrigens wurden sie auch begleitet bei dem Mozart, den wir gehört haben. Das haben wir gar nicht angesagt. Das war auch das Kammerorchester Pforzheim unter Czarnecki. Und über dieses Rondo Allegro con Fuoco haben sie zu mir gesagt, das ist ein Zwiefacher. Und ich wusste nicht, was das ist.
Ja, also Jan Kutzier lebte viele Jahre in Bayern. Und in der bayerischen Volksmusik gibt es den sogenannten Zwiefacher. Das ist ein Wechsel zwischen geraden und ungeraden Takt. Da wechseln sich also zum Beispiel zwei Takte im Zweivierteltakt mit zwei Takten im Dreivierteltakt ab. Und das hat den Herrn Kutzier sehr gefallen und er hat das in diesem Konzert verwendet. Er hat auch andere Stücke geschrieben, wo er diesen interessanten Taktwechsel und Rhythmuswechsel verwendet hat. Aber hier ist er sehr schwungvoll, er bleibt aber nicht dabei, denn dieses Rondo geht dann in einen Boogie-Woogie über. Und Sie werden es gleich hören, das ist recht schwungvoll. Ich bin sehr froh, dass Jan Kutzier mich mit diesem Konzert bedacht hat.
Thank you.
Ein sehr schwungvoller Satz, der dritte Satz, Rondo Allegro con Fuoco aus dem Concertino Opus 91 von Jan Kuzier. Und Posaune hat natürlich Armin Rosin gespielt, der heute mein Studiogast ist. Wir müssen vielleicht noch sagen, 2006 ist Jan Kuzier gestorben. Irgendwie ist es auch zeitgenössische Musik, aber jetzt wirklich eine ganz andere Farbe, sehr bodenständig.
Ja, Jan Kuzier hat es verstanden, die neue Musik den Menschen angenehmer nahezubringen als viele Komponisten, die nur die Konfrontation gesucht haben. Das ist wohl der große Vorteil von ihm. Und deshalb haben die Musiker vor allem seine Musik sehr geliebt, weil sie sich Vergnügen damit bereitet haben, diese Musik zu spielen. Er hat sehr viele Werke für Blechbläser geschrieben und hat damit eigentlich eine Bedeutung in der ganzen Welt erlangt.
Ich möchte noch auf eine Sache hinaus. Und zwar, ich habe Sie am Anfang mit Herr Professor Armin Rosin angesprochen. Das bedeutet, Sie haben eine Professur. 1980 haben Sie bekommen an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Und über 30 Jahre waren Sie dort in lehrender Tätigkeit. Mich würde interessieren, was war Ihnen wichtig, Ihren Studenten mitzugeben? Konnten Sie sich Ihre Studenten aussuchen, die erste Frage? Oder wurden die Ihnen zugeteilt?
Die Studenten, um das gleich die letzte Frage vorwegzunehmen, die Studenten haben oder die künftigen Studenten mussten eine Aufnahmeprüfung machen und dann konnte man auswählen und sagen, den halte ich für geeignet und jenen nicht. Ich habe mir es nicht leicht gemacht. Ich habe auch Leuten, die schlechte Lehrer hatten, dann aufgenommen und Gott sei Dank zu großen und guten Ergebnissen führen können. Wenn ich jetzt so zurückschaue, von meinen etwa 130 Studenten ist nicht einer arbeitslos. Ich habe immer versucht zu erkennen, wo der Weg des Studenten hinführen sollte. Ich habe meine Schüler nie ins Orchester gepresst, was natürlich für den Lehrer ein großes Renommee bringt. Ich habe immer gedacht an die Zukunft des Menschen, der vor mir ist und wie er sich entwickeln kann. Ich habe vielen abgeraten, ins Orchester zu gehen, denn wir haben ja auch viele oder einige Musiker, die mit Bravour ins Orchester kommen, aber nach einiger Zeit feststellen, dass es nicht das Richtige für sie ist. Zum Beispiel meine beiden Nachfolger bei den Bamberger Symphoniker sind gescheitert, obwohl sie ein brillantes Probespiel gemacht haben. Die machen heute überhaupt keine Musik mehr. So sind die geschockt worden von den Dingen, die im Orchester sind. Also ich habe immer versucht, das herauszufinden, ob einer ein guter Lehrer ist, ob einer mehr in die unterhaltende Musik geht, in die Blasmusik und so weiter. Einige meiner Studenten sind städtische Kapellmeister und haben da großen Einfluss, auch überregional, indem sie Provinzorchester dirigieren und von jungen Leuten. Das war mir sehr wichtig. Aber jetzt zurück zu den wesentlichen Dingen im Unterricht.
Waren Sie ein strenger Lehrer?
Eigentlich nicht. Ich habe Verständnis gehabt, wenn einer gesagt hat, aus dem und dem Grund konnte ich nicht üben und dann habe ich halt dem das nächste Mal das besser machen lassen. Aber mir war eigentlich auch so immer wichtig, dass ich nicht nur Technik vermittle, sondern ich habe immer versucht, an meine Studenten die Musik heranzuführen. Wenn einer sich ungeschickt angestellt hat und eckig gespielt hat, dann habe ich ihn aufgefordert, die Stelle oder diese Phrase zu singen. Und nachdem er sie gesungen hat, habe ich gesagt, so und jetzt versucht das so zu spielen. Und das ist dann doch bei einigen gelungen und ich muss sagen, einige meiner Studenten können sich als Solisten hören lassen mit großem Erfolg. Das war mir ein Anliegen.
Sie haben mir erzählt, dass Sie absolutes Gehör haben. Ist das schwierig, wenn Sie wirklich jede Nuance hören? Ist das einfach für Ihre Schüler gewesen?
Ja, also bei der Posaune muss man ein gutes Gehör haben. Das ist wie bei der Geige. Es gibt keine Raster, es gibt keine Tasten. Es gibt keine Posaune auf der Welt, die stimmt. Man muss sehr viel korrigieren. Und da ist das Gehör natürlich sehr wichtig. Ich habe versucht, meinen Studenten das beizubringen. Ja, mir ist es relativ leicht gefallen durch meine Veranlagung, die durch meine Lehrer gefördert wurde. Aber ein Posaunist, der nicht gut hört, also relativ gut hört, kann kein Geld verdienen, weil der fällt aus jeder Gruppe raus. Die Posaune spielt ja im Orchester meistens zu dritt oder zu viert und da müssen die Akkorde genau stimmen. Zurück zum absoluten Gehör, das hat mit dem relativen Gehör jetzt wenig zu tun. Es ist manchmal belastend, wenn man dann eine Stimmung hört, auf die man nicht eingerichtet ist, aber man muss es halt hinnehmen. Ein großer Vorteil ist für mich, dass ich weiß, welchen Ton jeder spielt und den auch einrichten kann. Also wenn ich zum Beispiel ein Orchester dirigiere, sage ich nie, in den Holzbläsern stimmt was nicht oder so und das ist unsauber, sondern ich kann ganz gezielt sagen, die zweite Oboe, das G in der zweiten Oboe ist zu hoch oder zu tief oder Klarinette oder sonst etwas oder bei den Blechbläsern sowieso. Und das hilft sehr, man verliert wenig Zeit, wenn man dann gleich Ratschläge geben kann. Insofern bin ich letzten Endes doch sehr zufrieden, diese Gottesgabe empfangen zu haben.
Die spielt bestimmt auch bei der Geige eine Rolle. Da ist auch ein gutes Gehör wichtig. Und Sie haben mir erzählt, dass Sie Hausmusik gemacht haben mit Ihren Brüdern zusammen. Und zwar, Sie haben Haydn Streichquartette gespielt. Auf der Violine. Ist das schon erstaunlich?
Ja, ich habe zwar nur zweite Geige gespielt. Mein Bruder war der bessere Geiger, mein älterer Bruder. Aber ich habe als Zehnjähriger schon die große Kammermusikliteratur kennengelernt. Das hat mir sehr geholfen. Und ich habe von klein auf Kammermusik gemacht und habe dann das auch an der Hochschule angestrebt, dass meine Studenten zusammen musizieren. Ich war schockiert, als ich in China eine Gastprofessur an einer Hochschule hatte und dort erfahren habe, dass die Studenten nie miteinander musizieren. Nicht einmal mit Klavier. Die haben immer nur alleine gespielt. Das habe ich natürlich versucht, sofort zu ändern. Denn das Schönste ist ja auch, mit anderen zusammen zu musizieren.
So, Ihr nächster Musikwunsch ist eine Künstlerin, eine Geigerin, die Sie sehr verehren, das ist Anne-Sophie Mutter. Und Sie haben mir gesagt, besonders mögen Sie an ihr Ihre Kontinuität, dass sie praktisch so lange und so viele Jahre eine so gute Musikerin gewesen ist oder immer noch ist.
Ich bewundere die Disziplin, die diese Frau hat, die Ausstrahlung, die sie hat, wie wunderbar sie Musik spielt und daneben noch ihr soziales Engagement. Sie setzt sich sehr für den Nachwuchs ein und insgesamt ist es für mich eine bewundernswerte Persönlichkeit.
Jetzt also aus dem berühmten Violinkonzert von Felix Mendelssohn Bartholdy mit Anne-Sophie Mutter und dem Gewandhausorchester Leipzig unter Kurt Masur, der dritte Satz aus diesem wunderbaren Konzert.
Dazu möchte ich auch noch eine Bemerkung machen. Wir haben das Gewandhausorchester herausgesucht, weil das ein Orchester ist, das den deutschen Orchesterklang sehr, sehr lange konserviert hat. Und da müssen wir Kurt Masur sehr dankbar sein dafür. Während die anderen Orchester sich immer mehr im Klang annähern, international werden und die lokale Charakteristik verlieren, hat das Gewandhausorchester seinen tollen, einmaligen Klang.
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Violinkonzert. Wir hörten den dritten Satz, Allegretto non troppo, Allegro molto vivace. Gespielt hat Anne-Sophie Mutter mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter Kurt Masur. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Einen Musikwunsch haben Sie noch auf Ihrer Liste. Wir sind wirklich durch alle Genres fast gegangen. Wir haben Sie vorgestellt als Posaunist-Dirigent. Lehrer für Sie wurden viele Kompositionen geschrieben. Herr Rosin, in Ihren Konzerten haben Sie aber auch noch etwas andere Musik in Ihren Programmen. Da habe ich gelesen, Sie haben öfter das Alphorn dabei.
Da kann ich eine kleine Story erzählen. Ich kam in die Stuttgarter Fußgängerzone und da hat jemand für diese Schweizer Bonbons Reklame geblasen. Grausam. Auf einem langen Baumstamm, auf einem ausgehöhlten Baumstamm, wir sagen Alphorn dazu. Ich dachte, das ist doch nicht möglich, dass man da so schrecklich spielt drauf, und bat diesen Mann inständig, er soll mich doch auch mal reinblasen lassen. Der hat sich zuerst geweigert. Dann habe ich auf seinem Mundstück und mit seinem Instrument gespielt und sofort einen relativ schönen Ton spielen können. Und damit hatte ich mir den Bacillus des Alphorn eingefangen. Ich habe mir sofort von einem Schreiner in der Nähe von Tübingen ein Alphorn bauen lassen und habe dann gespielt, habe das meinen Studenten vorgeführt und die sind natürlich auch infiziert worden von diesem Bacillus, denn es ist ein Naturerlebnis für uns, eine Herausforderung, ohne irgendwelche technische Hilfsmittel auf diesem ausgehöhlten Baumstamm eine Melodie zu spielen. Denn man kann nur die Naturtöne spielen. Ist damit natürlich festgelegt, während die Posaune ja schon seit dem 14. Jahrhundert alle Töne chromatisch spielen konnte, im Gegensatz zu den anderen Blasinstrumenten, die erst im 19. Jahrhundert, also erst 1818, 1819 Ventile bekommen haben, um Tonleitern spielen zu können, hat die Posaune immer schon über einen chromatischen Spielraum verfügt. Und jetzt kommt dann dieses archaische Instrument, sage ich mal, und zwingt uns auf, Töne zu spielen, die dann sehr nah beieinander liegen und es ist ein Risiko, darauf eine Melodie zu spielen, denn wenn man ein bisschen mehr Druck gibt, kommt der nächsthöhere, spannt man die Lippen nicht richtig und lässt sie zu locker, kommt gleich der nächste Tiefe und jeder hört, dass das ein Fehler ist. Also das ist für uns eine Herausforderung und der Klang ist eigenartig und viele Zuhörer schätzen das sehr und so habe ich mit zwei meiner ehemaligen Studenten, die in Amt und Würden sind, in großen Orchestern spielen, ein Trio gegründet, mit dem wir über Land ziehen mit diesem Alphorn. Und gerade jetzt bei dem Orgelfestival in Niedermoos kamen Alphornisten zu uns und sagten, also ich muss mich da jetzt mal selbst loben, das sagten die so, wir haben viele gehört, aber so wunderbar sauber, wie Sie spielen, das haben wir noch nicht gehört. Wo spielen Sie das nächste Mal? Das hat uns natürlich gefreut.
Aber ums Alphorn geht es nicht in unserem letzten Stück auf Ihrer Musikliste. Sie haben mir vorgeschlagen, Sie möchten gerne spielen Joshua Fit the Battle of Jericho. Das ist sozusagen ein Spiritual. Und ich habe mal geschaut, im Text heißt es, und die Stadtmauern stürzten ein. Waren das wirklich die Posaunen, die die Stadtmauern zum Einsturz gebracht haben?
Da muss ich jetzt mal wieder aufklärerisch wirken. Es wird zwar oft gesagt, die Posaunisten spielten damals in D-Moll, weil sie die Mauern von Jericho demolierten. Aber das ist nur ein Witz. In Wirklichkeit ist Jericho etwa 14 Mal aufgebaut worden, denn es ist auf einem Erdbebengebiet gebaut und die Priester haben zu ihren Herren gebetet, er möge doch die Mauern einstürzen lassen. Und das hat er dann auch getan. Und als Dank dafür haben sie auf ihren Posaunen, die damals keine lauten Instrumente waren, zum Lob des Herrn geblasen. So ist es wirklich.
Und als ich mir die Musik angehört habe auf dieser CD, wollte ich Sie eigentlich fragen, was ich absagen soll. Wer war der Trompeter? Wer war der Posaunist? Wer war der Sänger? Und ich habe festgestellt, das sind Sie alles in Personalunion, begleitet von der Orgel von Eckhard Böhm.
Eckhard Böhm ist ein Ausnahmeorganist. Er hat mich dermaßen inspiriert, diese Zusammenarbeit mit ihm, eine CD zu bespielen mit lauter Spirituals, war das reinste Vergnügen. Wir wollten gar nicht aufhören zu improvisieren. Ich bin in meine Jugendsünden zurückgefallen und er hat mich also wunderbar begleitet. Er ist ein toller Organist, einer der wenigen, die eben nicht nur Bach spielen können, sondern auch ganz moderne Klänge und eben swingende Orgel produzieren können.
Treffpunkt Klassik Extra heute mit Professor Armin Rosin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen für Ihre interessante, abwechslungsreiche Musikliste. Wünsche Ihnen alles Gute und freue mich jetzt natürlich auf den letzten Titel Joshua Fit the Battle of Jericho.
Dankeschön ebenfalls. Thank you.
The walls come tumbling down.